ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Folge Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Hallo lieber Gerwin, im Sommer.
Schönen im Sommer, genau, der momentan eine kleine Pause macht. Wir aber nicht, wir machen weiter mit unserem Podcast und freue mich auf die heutige Folge. Schönen guten Morgen, liebe Dani.
Guten Morgen. Hast du denn schon eine grobe Ahnung, worum es heute gehen wird?
Eine grobe Ahnung habe ich, weil wir ja gesagt haben, wir schließen heute auch unsere Reihe ab mit den Superheldenkräften, den Resilienzfähigkeiten. Und eine haben wir ja noch nicht so wirklich angesprochen und das war das Thema der Impulskontrolle.
Korrekt. Vielen Dank, dass du mir jetzt so schön übergeleitet hast für diejenigen, die jetzt vielleicht, weil doch eine etwas größere Pause war zwischen der letzten Folge, dass wir einfach nochmal kurz aufgleisen, wo sind wir eigentlich stehen geblieben und was fehlt uns noch. Genau. Und du hast ja schon gesagt, das Thema Impulskontrolle. Und ich habe mich im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema befasst. Das ist jetzt doch was, wo ich auch spontan nicht sofort wusste, was soll ich mit dem Begriff genau anfangen oder was verbirgt sich dahinter. Und dann bin ich in dieser Recherche auf eine ganz spannende Studie gestoßen. Da würde mich jetzt interessieren, was du schätzt. Und zwar ist Anfang des Jahres von der Uni Bonn nochmals untersucht worden, wie oft der Mensch im Schnitt am Tag aufs Handy schaut, aufs Smartphone. Was glaubst du, wie oft?
Also durchschnittlich jetzt über verschiedene Altersgruppen, Berufsgruppen.
Genau, es waren um die 9000 Leute, die da beobachtet wurden und deren Durchschnitt, wie oft sie am Tag einmal das Smartphone checken.
Also ich rechne jetzt einfach mal eher so strukturiert, wenn ich sage, in der Stunde mindestens 10 Mal und dann hochgerechnet auf 14 Stunden oder sowas am Tag, dann wären das 140, dann lege ich noch was drauf und sage 200.
Boah, da bist du wirklich weit oben im Spektrum. Also so schlimm ist es tatsächlich
gar nicht. So schlimm ist es gar nicht. Okay.
Ja. Aber ich verstehe total, wie du da hinkommst. Also im Schnitt waren es 53 Mal am Tag, was immer noch alle 18 Minuten ist in der Phase.
Das überrascht mich wirklich. Ich hätte tatsächlich mehr gerechnet. Wahrscheinlich, weil ich von mir ausgehe. Aber 53 Mal pro Tag ist auch viel. Ja, ich hätte es aber tatsächlich höher geschätzt.
Spannend, aber dann ist ja gut, dass ich genau mit dir heute über das Thema Impulskontrolle spreche.
Scheint irgendwo ein Thema für mich zu sein, ja,
genau. Ja, ich denke, hängt auch immer stark davon ab, was man gerade beruflich tut. Aber es ist schon so ein kleiner Indikator dafür, dass es da vielleicht bei dem einen oder anderen Menschen auch ein Thema geben könnte. Und jetzt wäre so meine allererste Frage an dich. Wie würdest du denn die Brücke schlagen von wie oft schauen wir aufs Smartphone hin zu, was ist eigentlich Impulskontrolle?
Genau. Ich finde es ein gutes Beispiel, weil ich glaube, gerade dieser Griff zum Smartphone, nur mal kurz rauftippen, schauen, ist ein WhatsApp gekommen oder gibt's wieder irgendwie eine Nachricht auf Social Media. Das sind sicher die Impulse, die man ja dann tatsächlich nicht kontrolliert, weil ich glaube tatsächlich niemand hat wirklich die Absicht, das jetzt bewusst zu machen und trotzdem passiert's. Und es hat eigentlich damit was zu tun, warum wir überhaupt über Impulskontrolle reden, weil es was mit Selbststeuerung und Willenskraft zu tun hat. Und die brauchen wir ja immer dann, wenn wir Veränderungen erreichen wollen, wenn wir Ziele erreichen wollen. Oder umgekehrt könnte man sagen, sie gefährden eigentlich unsere langfristigen Absichten und Ziele, weil wir damit sozusagen kurzfristige Impulse befriedigen, aber damit langfristige Ziele gefährden.
Ist auch genau der Punkt, der mir da sofort eingefallen ist, weil es ja also der Klassiker schlechthin ist, wenn man mit so Pomodoro-Varianten, wie man auch arbeiten kann, immer fokussiert. Ich glaube, es sind diese, ich weiß gerade nicht die genaue Zeit, 30 Minuten, 20 Minuten, wo man fokussiert arbeiten soll.
Genau, so zwischen 20 und 30, ja.
Genau, und immer diese Pausen zwischendrin, was einem ja de facto nicht lang vorkommt. Aber wenn ich dann wirklich überlege, wie lang habe ich oder wie oft mache ich das wirklich ganz konkret, dass ich 20 Minuten ungestört an etwas arbeite, dann ist das wahrscheinlich sehr viel seltener der Fall, als es mir lieb wäre, genau aus diesem Grund, weil da kommt die E-Mail rein, Handy liegt daneben, eine WhatsApp-Nachricht, irgendwas kommt gefühlt immer alle 5 Minuten dazwischen. Insofern hochrelevantes Thema und deswegen für mich auch besonders spannend, wie kommen wir denn wieder dahin, dass wir dann sagen, das Handy bleibt neben uns, wenn wir es jetzt nicht gerade aus dem Zimmer wegsperren. Was sind so für dich so relevante Steps, wenn du jetzt einfach nur sagst, ganz klassisch, jemand möchte seine Impulse besser kontrollieren können, was sind da so Methodiken?
Ich greife dennoch gleich eine Lösung auf, die du schon erwähnt hast, das Handy wegsperren. Also es gibt schon auch so radikale Schritte, dass man sagt, und abends, wenn ich nach Hause komme, sperre ich mein Smartphone in eine Schublade und verstecke den Schlüssel, dass ich den selber nicht finde. Es gibt sogar, ich habe es noch nicht recherchiert, aber ich habe gehört, es gibt eigene Boxen für sowas, wo du dann einen Code eingeben musst und der aber erst nach einer bestimmten Zeit funktioniert. Also wo du sowas wie eine Zeitsperre sogar hast.
Kindersicherung.
Kindersicherung für sich selbst, genau. Ja. Also es hatte auch damit was zu tun, dass man da sozusagen bestimmten Impulsen vorgreifen möchte. Und wenn das jetzt auch eine sehr radikale Form ist, ist es auch ein möglicher Schritt. Man spricht dann da so von Grundsatzentscheidungen. Also wenn ich nach Hause komme, schalte ich das Handy komplett aus oder gebe es in eine Schublade. Und manchmal kann das genau die richtige Lösung sein. Grundsätzlich, glaube ich, muss man mal schauen, wo stehe ich mir denn mit der Impulskontrolle selber im Wege? Also geht's mehr so um meine eigenen Ziele. Das kennt ja auch vielleicht jeder, so typisches Beispiel, du willst abnehmen und nimmst dir vor, abends nichts mehr zu essen oder zumindest keine Süßigkeiten oder nichts Ungesundes. Und dann hast du vielleicht einen stressigen Tag gehabt und du schaffst es noch so die erste halbe Stunde, aber dann denkst du so, jetzt brauche ich irgendwas, weil der Tag war halt anstrengend, stressig, dann gab es noch Konflikte. Ich habe jetzt einfach keine Willenskraft mehr und dann stürzt du dich über die Tüte mit den Chips oder über die Dragee-Keksi oder du machst dir eine Flasche Wein auf oder was auch immer, obwohl du dir morgens vielleicht fest vorgenommen hast, heute passiert das nicht. Und das hat auch damit was zu tun, dass die Willenskraft, und die spielt natürlich bei der Impulskontrolle eine große Rolle, die muss man sich so vorstellen wie ein Muskel im Gehirn, der aber auch irgendwann erschöpft ist. Also das kennt auch jeder vom Laufen oder vom Trainieren. Irgendwann ist auch der Muskel erschöpft und dann brauchst du Pause oder dann kannst du den Muskel eben nicht mehr aktivieren. Und insofern sind gerade am Abend solche Gefahren besonders groß, weil dann über den Tag hinweg mussten wir vielleicht schon ein paar Mal uns an die Pflicht erinnern, konnten nicht das tun, wo uns vielleicht gerade so danach war, haben uns sozusagen bewusst auf irgendetwas Wesentliches konzentriert, was ja gut ist, aber führt auch dazu, dass dann dieser Willenskraftmuskel so langsam erschöpft ist.
Weil du jetzt gerade sagst, dieses so täglich oder wenn man durch den Tag geht, dass man nicht sofort jedem Impuls folgt und sagt, nein, ich bleibe jetzt bei meiner Linie. Dann gibt es ja auch so eine Konterbewegung oder vielleicht ist es auch einfach so der Zeitgeist, der so sagt, ja, folg deinem inneren Ruf, mach das, was die Intuition dir oder dein Bauchgefühl dir sagt. Wo würdest du da den Unterschied sehen? Was ist sozusagen noch Bauchgefühl, dem man folgen sollte und was sind schon Impulse, wo man sich einfach nur irgendwie treiben lassen würde ohne Ziel?
Genau. Ich glaube, das eine ist eher eine spontan auftretende Situation, das mit der Impulskontrolle. Also auch klassisch, du fährst mit dem Auto morgens zur Arbeit, bist vielleicht ganz gut gelaunt, hörst Musik, die dir gefällt und dann schneidet einer rein oder fährt nicht weiter oder bleibt trotz grüner Ampel stehen und schon geht's los und dann kommt eine spontane Situation, die dich triggert. Und in dieser spontanen Situation hast du deine Impulse nicht unter Kontrolle. Oder wenn wir ein Thema aus der Arbeit hernehmen, du bist in einem Teammeeting, bringst einen Vorschlag und irgendjemand kritisiert dich, vielleicht ein bisschen sarkastisch, vielleicht ein bisschen ironisch, wertet deinen Vorschlag ab und du spürst in dir jetzt einen Impuls. Mag jetzt sein, du willst dich rechtfertigen, du schlägst zurück sozusagen mit deinen eigenen verbalen Waffen oder du bist beleidigt, trotzig, ziehst dich zurück. Das sind ja dann meistens Impulse, sozusagen Reflexe, die sich in dir melden. Und da ist es dann eben wichtig, mal innezuhalten. Da gibt's so die Ali-Formel und Ali steht in dem Fall für eine sehr weise Vorgehensweise, der Name Ali, und zwar für Atmen, lächeln und innehalten. Und tatsächlich ist es gerade bei solchen Situationen wichtig, erstmal durchzuatmen. Empfohlen wird da zum Teil ja 5-mal, 7-mal, 10-mal tief durchatmen. Das gelingt dir dann vielleicht nicht. Oder du hast nicht immer die Zeit, aber es reicht schon mal einmal kurz und tief durchzuatmen, bevor du deinem ersten Impuls sozusagen folgst. Mhm. Und mit diesem Lächeln, das ist eher so gemeint, jetzt nicht unbedingt in einer Konfliktsituation, wobei man sagt ja, Lächeln ist die charmanteste Art, dem anderen die Zähne zu zeigen. Mhm. Also insofern kann man das schon mal ausprobieren. Aber es geht so eher, Mensch, nimm die Situation jetzt nicht übermaßen ernst. Bleib ein bisschen locker, lächle sozusagen in dich hinein und halte mal inne, wo dann das I dafür steht. Und überleg dir, um was geht's jetzt da gerade? Fühle ich mich jetzt da gerade angegriffen? Mag ich den Kollegen sowieso nicht oder habe ich was gegen diese Art von Kritik oder fühle ich mich sowieso gerade unwohl im Meeting oder ist mir das Thema so wichtig? Also, dass ich mich hier mal so kurz in mich selbst hineinhöre und in mich selbst hineinfrage, was passiert denn da jetzt gerade in mir? Und dann wäre ich schon mal dabei, auch die Kontrolle zu übernehmen, wie ich dann reagieren möchte. Mhm.
Hältst du es auch für legitim? Ich habe mich jetzt gerade versucht, in die Situation reinzuversetzen und mhm. ich könnte mir auch gut vorstellen, je nachdem, wie heftig der Angriff war oder die Konfliktsituation, mhm. dass man wirklich auch mehr braucht als dieses 2-3 Mal durchatmen. Hast du es für dich selber zum Beispiel auch schon mal gemacht, dass du wirklich den Raum verlassen hast oder auch ein Telefongespräch mal in dem Moment aufgelegt hast? Das ist was, wo du sagst, ja, auch das kann manchmal der notwendige Schritt sein.
Also das ist auf jeden Fall ein guter Schritt, die sogenannte Exit-Strategie. Also ich merke, also diese Impulse sind ja meistens, auch wenn sie spontan auftreten, sind es Wellen. Mhm. Also sie kündigen sich so langsam an, schaukeln sich dann nach oben und kommen dann auf einen Punkt, wo man dann sagt, da verliere ich die Kontrolle, dann explodiert es. Und dann baut sich das aber in der Regel auch wieder ab. Also die Leute kommen dann ja schon auch wieder runter. Und die Idee wäre so, bevor die Welle ganz oben ist, bevor sie über mich hinweg schwappt, eine Strategie zu finden, wie gelingt es, dass diese Welle gar nicht über mich hinweg schwappt. Und da könnte die Exit-Strategie eine Möglichkeit sein, dass ich sage, jetzt breche ich das Telefon ab, weil mich jemand zutiefst anschreit, beleidigt oder laut anschreit oder mich angreift verbal. Das kennen Leute, die zum Beispiel im Telefonservice arbeiten. Ich habe da mal, kann mich noch gut erinnern, ein Training gemacht für so eine Servicestelle in einem Logistikunternehmen. Und da rufen Leute in der Regel an, weil das Paket nicht kommt, weil es zu spät kommt, weil es beschädigt ist, weil es nass ist, weil es gar nicht kommt. Und die sind ganz oft nicht immer kontrolliert, die Anrufer. Vielleicht auch, weil sie das schon zum dritten Mal erlebt haben oder weil der Tag heute sowieso schon beschissen war. Und dann brüllt man da sozusagen die Servicekraft am Telefon an, was das für ein Saftladen ist und dass die gar nichts auf die Reihe bekommen. Und da dann ruhig und kontrolliert zu bleiben, das ist echt eine große Kunst. Ich habe da großen Respekt vor diesen Mitarbeitenden. Ja. Und die sagen schon auch, und das empfehlen wir auch im Training, es gibt schon einen Punkt, wo man sagt, an der Stelle rede ich mit ihnen nicht mehr weiter und die hören dann sowieso nicht mehr zu, dann kannst du auch ohne weiteres das Telefon auflegen.
Oder der Klassiker, man hängt es dann so oder legt es nebendran ab und lässt einfach weiterreden.
Auch das kann man, genau, kann man dann zwischendurch doch mal aufs Smartphone schauen.
Genau, richtig.
Hat man dann die Möglichkeit, diesen Impulsen nachzugehen. Und auch im persönlichen Gespräch, wenn ich merke, jetzt ist ein Punkt erreicht, da geht das nur noch auf Angriff und Gegenangriff. Oder es kommen schon diese ersten Untergriffe oder persönliche Angriffe, dass ich mich umdrehe und gehe. Auch kommentarlos. Ja, also das kann durchaus eine gute Strategie sein. Aber zurück auf Konfliktsituationen. Gut wäre natürlich schon vorher, bevor wir an dem Punkt sind, kurz mal eine Pause einlegen, überlegen, was will ich antworten. Auch mal sozusagen eine Ich-Botschaft formulieren, dass ich sage, du, die Gegenwart mit dir macht's mir gerade schwierig oder ich bin gerade verwirrt über das, was du hier sagst. Und bevor man dann sagt, das ist eine absolute Frechheit und das muss ich mir nicht gefallen lassen und dann irgendwie zurückschießt.
Mm. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, dann kann man ja doch mal noch zum Smartphone greifen und da ist jetzt mir gerade der Gedanke gekommen, es gibt ja auch ganz viele Strategien, wenn man sagt, man hat Impulse, die vielleicht irgendwie negativ behaftet sind, wie jetzt zum Beispiel der Griff in die Chipstüte am Abend. Und da gibt es ja ganz viele, die sagen, wann immer man diesen Impuls hat, soll man erstmal einen anderen Impuls ausführen. Also genau. Zum Beispiel, ich mache 3 Liegestützen, bevor ich einmal die Chipstüte greifen darf. Ja. Findest du das jetzt in Bezug auf Impulskontrolle eine valide Strategie? Weil, also mir kam jetzt gerade einfach nur, man ersetzt ja den Impuls nur, sondern und kontrolliert ihn nicht wirklich. Mhm. Ist das trotzdem für dich ein guter Weg, um quasi so die ersten Steps zu machen?
Ich finde schon, weil man muss auch wissen, woher kommen diese Impulse. Das hat viel mit unserem Temperament zu tun, mit gelernten Mustern. Und dass wir die so einfach kontrollieren können und auch dauerhaft kontrollieren können, das ist schon ein sehr hoher Anspruch. Und insofern brauchen wir manchmal, ich nenne es jetzt mal Ausweichstrategien. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das fällt so unter den Wenn-Dann-Plan. Also wenn ich merke, jetzt gehe ich Richtung Chips-Schublade, dann trinke ich zuerst ein Glas Wasser oder schaue, ob ich was Gesundes im Kühlschrank habe. Und möglicherweise habe ich mich dann sozusagen selber überlistet. Und das ist durchaus zulässig, dass wir da Tricks finden. Natürlich ist es auch gut, wenn ich weiß, ich habe so einen starken Fokus, und das wäre jetzt eine andere Form von Strategie. Ich habe einfach den Fokus, ich will gesund leben. Ich will ein bestimmtes Körpergewicht. Ich fühle mich wohl, wenn ich weiß, dass ich mich gesund ernähre. Das gibt mir eine gute mentale Stärke. Und wenn ich mir das immer wieder bewusst vor Augen halte und wenn ich mir das immer wieder sozusagen auch ins Innerste hinein fühle, in mein Herz, in meine Seele hinein, dann werde ich irgendwann diese Ablenkungen nicht mehr brauchen. Mhm. Dann brauche ich auch nicht so radikale Entscheidungen zu sagen, ich kaufe gar nichts ein. Ja, manche sagen ja dann, ich kaufe gar nichts ein, dann kann ich auch nicht sozusagen schwach werden. Oder ich kann da ohne weiteres was einkaufen, wenn ich Besuch habe oder es passt gerade mal, aber wegen dem kann das trotzdem in der Schublade drinnen bleiben. Also das sind dann so diese Wenn-Dann-Pläne. Oder nehmen wir an, du hast dir vorgenommen, regelmäßig Sport zu machen, weil das deinem langfristigen Ziel dient, ein fitter Mensch zu sein oder auch im höheren Alter noch beweglich und gesund zu bleiben, damit du mit Kindern, mit Enkelkindern, was auch immer, mobil sein kannst. Dann hast du ja auf der einen Seite dieses schöne Ziel, für was mache ich's? Was ist sozusagen der Sinn? Sinn ist immer ein guter Motivator. Und auf der anderen Seite könnte auch hier ein Trick helfen, wenn man zum Beispiel sagt, ich hole mir da einen Buddy. Also ich gehe mit jemandem gemeinsam joggen oder ich gehe einmal in der Woche mit jemandem gemeinsam ins Fitnessstudio oder zum Crosstraining oder was auch immer. Also da wäre dann sozusagen der Buddy, der Kollege, der Freund, der Trick, der mir dabei hilft, weil ich vielleicht an dem Abend sonst zu Hause auf dem Sofa bleibe und Netflix schaue. Aber insofern weiß ich, nee, geht nicht, weil in 10 Minuten holt mich mein Kollege ab und dann radeln wir gemeinsam ins Fitnessstudio.
Ja, sehr gut. Jetzt hast du viel von Zielen gesprochen, die intrinsisch sind. Also bei den meisten sollten es zumindest so Motivationen sein, die von innen kommen, weil man ja ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, gerade vielleicht in der Position als Führungskraft, dass man ein gemeinsames Teamziel hat, sei es die Kundenzufriedenheit zu steigern in einem halben Jahr. Und jetzt merkt man aber, da ist ein Mitarbeitender dabei, der vielleicht genau diese Impulskontrolle noch nicht so gut kann und relativ schnell halt auf diese lautere Art vielleicht dem einen oder anderen Kunden antwortet, was natürlich nicht zu dieser Kundenzufriedenheit beiträgt. Ja. Jetzt sind wir natürlich auch beim Thema Kontrolle und das ist ja schon per se ein schwieriges Thema aus Sicht von Führungskraft. Hast du da so einen, ich sag gerade aus Sicht, den ersten Impuls, was du als Führungskraft tun würdest, wenn du merkst, es geht um Mitarbeiter, die vielleicht keine gute Impulskontrolle haben und du da den Bedarf siehst, da ein bisschen nachzugucken?
Gute Frage und ich denke, ein wichtiger Punkt, weil das wahrscheinlich jeder Führungskraft schon mal passiert ist, dass sie merkt, das sind Mitarbeiter, denen, ich sage es jetzt mal so, Entgleisungen passieren, weil das Gleis wäre sozusagen die Kontrolle, auf dem Gleis fährt sozusagen die Lokomotive dahin, wo sie schlussendlich soll. Und da merkt man schon, es hat was mit Freiheit zu tun, weil sich vom Gleis zu lösen, ist ja auch was Wichtiges und was Gutes im Leben, nicht nur vorgegebene Gleise zu bedienen. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch schon ein Stück weit so die Fähigkeit, irgendwo auf einer Spur zu bleiben um, sei es ein Teamziel, ein Unternehmensziel oder ein persönliches Ziel, zu erreichen. Und ich glaube, was für Führungskräfte wichtig ist, dass sich sowas wie Impulskontrolle oder Selbstbeherrschung lässt sich, glaube ich, nicht anordnen. Mhm. Also der Klassiker wäre ja, reißen Sie sich zusammen. Also,
das hilft bestimmt.
Ja. Das hilft bestimmt. Oder? Werden Sie nicht immer so emotional. Oder man sagt zu einer Mitarbeiterin, die überfordert ist, weil sie so viele Sachen annimmt, ja, Sie müssen halt Nein sagen lernen. Sagen Sie einfach mal Nein. Das ist einfacher, als wie Sie glauben. Das ist alles gut gemeint, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich glaube, in der Frage ist es wichtig, dass du als Führungskraft in die Coach-Rolle gehst und als Coach eben eher Fragen stellst. Also zum Beispiel, was triggert dich denn da in diesem Kundenkontakt? Was ist denn sozusagen der Moment, wo du merkst, jetzt verlierst du deine Kontrolle, jetzt wirst du laut oder jetzt beleidigst du sogar unsere Kunden, was wir natürlich unter allen Umständen vermeiden müssen. Mhm. An was erinnert dich das? Oder was löst das in dir aus? Dann auch Fragen stellen, okay, was glaubst du denn, was wäre die bessere Reaktion? Was könntest du denn anstatt dessen tun? Also wir brauchen ja nicht nur weg von, also von welchem Verhalten will ich weg, sondern zu welchem Verhalten möchte ich auch hin? Also mehr über das reden, wie soll es denn sein, wenn der Kunde sozusagen Stress macht, wenn der mich persönlich angreift, was wären dann die richtigen Strategien, um ruhig zu bleiben und das nicht nur vorzugeben. Klar kann ich sowas wie eine Checkliste und einen Leitfaden hinlegen, sondern wirklich mit dem Kunden gemeinsam zu arbeiten, vielleicht auch einmal daneben zu sitzen, so ein Telefongespräch mit anzuhören, nachher drüber reden, wie gut schätzt du dich selber ein auf einer Skala von 1 bis 10, dass du dich jetzt so verhalten hast, wie wir es besprochen haben oder was eigentlich unser gemeinsames Ziel ist. Auch fragen, welche Sätze helfen dir? Ist es ein Stopp? Ist es ein Bitte lassen Sie das? Ist es eine Ich-Botschaft? Mhm. Also auch zu fragen, welche Worte, welche Sätze, welche Formulierungen brauchst du jetzt, damit du sozusagen diese Welle frühzeitig wieder zum Abflachen bringst?
Jetzt haben wir so den Fall, wo es sehr offensichtlich ist, oder? Dass jetzt zum Beispiel das Problem ist, fehlende Impulskontrolle, weil jemand anfängt, Kunden anzuschreien. Ich würde sagen, da sind wir uns alle einig, das hat was mit dieser Impulskontrolle zu tun. Jetzt gibt es aber, oder zumindest beobachte ich das auch bei vielen Teams, dass es so unterschwellig einfach ein Problem ist, weil zum Beispiel, also wenn nochmal einfach, weil es, denke ich, für viele die Realität ist, bei diesem hohen Ablenkungsgrad bleiben, dass Teams teilweise sagen, sie wissen nicht mehr genau, was das Ziel ist, sie kommen irgendwie zu nichts, sie haben 10.000 Projekte auf dem Tisch und können sich einfach nicht fokussieren. Gibt es da trotzdem etwas, auch aus Führungskräftesicht, wie man das quasi für ein Team trainieren kann oder Methodiken anwenden kann oder auch mal einen Workshop durchführen, dass sozusagen das gesamte Team wieder mehr in diese Selbststeuerung kommt und weg von diesem Impulsgetriebenen?
Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Es kommt hier so, ich denke, ein Punkt immer wieder schlussendlich zum Ausdruck und das ist Fokus. Wie gelingt es uns als Team auch gemeinsam den Fokus auf das zu richten, was ist heute wichtig? Und ich erlebe das natürlich im Coaching ganz oft mit Führungskräften, die dann auch sagen, wie gelingt es mir und meinem Team, dass wir die wichtigsten Anforderungen, die an meine Abteilung oder an meinen Bereich gerichtet sind, wie werden wir die sozusagen schaffen? Und dann oft noch, das kommt jetzt noch dazu, mit nicht immer ausreichenden Ressourcen. Weil die Abteilung nicht vollständig besetzt ist, weil Leute krank sind, weil momentan gerade niemand eingestellt wird, obwohl eigentlich viel Arbeit ist. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es hier auch wichtig, mit dem Team das gemeinsam zu erarbeiten. Also auch hier braucht es schon Klarheit von der Führungskraft zu sagen, es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, das sind momentan die wichtigsten 2 von 10 Punkten, die wir erfüllen müssen, damit wir intern ein gutes Standing im Unternehmen haben, damit wir unsere Leistungsziele das erreichen, damit wir, wie man so schön sagt, performen. Und man muss auch manchmal bewusst entscheiden, was lassen wir auch liegen. Was müssen wir sozusagen auch verschieben? Nicht im Sinne des ständigen Aufschiebens, machen wir morgen, machen wir morgen, machen wir morgen, sondern zu sagen, okay, dieses Projekt hat jetzt einfach eine geringere Priorität. Und ja, dann sind wir wieder beim Thema, das muss man dann manchmal intern durchboxen, der eigenen ja. Führungskraft auf der nächsten Führungsebene. Aber ich glaube, das sind auch Situationen, wo das Team merkt, hier steht unsere Führungskraft hinter uns. Der nickt nicht alles ab und sagt zu allem ja, was von ganz oben kommt, was von der Geschäftsleitung kommt, sondern der setzt sich auch mal ein, damit wir hier wieder wissen, was ist jetzt momentan wirklich Priorität, so im Sinne von, das muss sozusagen erledigt werden, das soll und das kann. Also manchmal hilft so diese Einteilung in Muss-Ziele, in Soll-Ziele und in Kann-Ziele. Und ja, das kann zum Teil die Führungskraft klar vorgeben, im Sinne ihrer strategischen Verantwortung, wo sie für die Abteilung hat. Aber es kann auch gut ein Workshop sein, wo man sagt, okay, ihr seid vielleicht ja noch näher an der Basis. Mit Basis ist gemeint das Tagesgeschäft, der Kunde, schlussendlich auch die Kundenzufriedenheit. Wo müssen wir jetzt mehr Fokus drauf legen, damit es uns gut geht und damit wir in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn wir unsere Zahlen anschauen, zurückblicken können und sagen, ja, haben wir gut gemeistert. Ja. Also insofern auch schon mal so ein bisschen, da kommt auch wieder diese Wenn-Dann-Formel. Also was machen wir, wenn wir merken, wir schaffen das nicht alles? Wo legen wir die Priorität? Wo holen wir uns vielleicht Unterstützung? Und was lassen wir auch liegen?
Also es ist wirklich einer der, glaube ich, größten Herausforderungen, gerade auch in der Zeit, wo ja alles agiler werden soll, freier werden soll, also Mitarbeiter auch selbstbestimmter arbeiten sollen, und dann einfach diesen richtigen Grad zu finden zwischen wie viel kontrolliere ich von außen und was gebe ich vor, wo lasse ich Mitarbeiter noch freien Lauf. Und gerade, also ich habe jetzt auch ans hybride Setting gedacht, wenn dann noch nicht mal alle noch vor Ort im Büro sind und man viele Impulse überhaupt nicht mitbekommt, was ich dann eben auch schon erlebt habe, ist, dass manche Teams, die dann komplett agil unterwegs sind, alles plötzlich abgeschottet haben, also überhaupt keinen Impuls mehr zugelassen haben von außen und gesagt haben, nee, wir sind nur noch auf eine Sache fokussiert. Auch das kann ja wie so eine Art Kompensation sein oder von außen, wenn zu viele Impulse kommen.
Ja, das klingt so ein bisschen wie eine Schutzmauer, wo man sich dann gegen alle möglichen Einflüsse oder vielleicht irgendwelche Einflussfaktoren, die von außen kommen, abschottet. Kann vielleicht mal eine Strategie sein für einen Tag, aber ich glaube nicht für eine längere Zeit, weil schlussendlich leben Unternehmen auch immer von Chancen. Und Chancen kommen manchmal von außen. Für die muss man wach sein, für die muss man auch sozusagen nach außen blicken und nach vorne blicken. Und wenn ich mich aber nur abschotte und eine Mauer rund um mich aufbaue, dann werde ich von dem nichts mehr mitbekommen.
Das ist jetzt auch ein spannender Punkt. Also wäre auch noch was auf meiner Frageliste für dich gewesen. Also ob es auch so Momente gibt, wo du sagst, nee, da darf man jetzt jegliche Impulskontrolle auch mal stecken lassen, weil es eben um Schnelligkeit geht.
Ich glaube, das ist sowieso, also generell, wir Menschen sind emotionale Wesen. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn wir ständig unsere Impulse kontrollieren. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Also wenn ich mich beim Autofahren mal ärgere und laut vor mich was hersage, da ist ja auch noch nichts Dramatisches passiert. Wenn ich aber bei der nächsten Ampel aussteige und dem Vordermann eine reindresche, dann, ja, und sowas passiert ja auch, dann weiß ich einfach, das ist ein großes Problem. Also wir müssen schon ein bisschen schauen. Und ich kann auch mal in einem Team-Meeting auch mal zeigen, dass ich jetzt genervt und gestresst bin. Und ich kann auch im Büro mal fluchen, und wegen dem bin ich jetzt nicht ein unkontrollierter Rowdy. Also ich glaube, es kommt wie bei vielen Dingen auf das Maß drauf an und man müsste schon ein bisschen unterscheiden. Also ich rate jedem zu sagen, wo habe ich wirklich Themen mit dieser Impulskontrolle, wo ich sage, da tut's mir nicht gut, da tut's der Beziehung nicht gut oder da tut's meinem Bankkonto nicht gut. Ja, es gibt ja auch die Impulskäufe. wo man sagt, ja komm, das ist jetzt ein Schnäppchen, der Pullover, den haben sie reduziert, der war natürlich, in Wahrheit war der immer reduziert, aber jetzt für mein gutes Gewissen oder für meine fehlende Impulskontrolle nehme ich dann sozusagen das Schnäppchen-Argument und dass man da innehaltet, wenn ich merke, Mensch, da bringe ich mich wirklich in eine Situation, die wird mir irgendwann auf den Kopf fallen.
Ja.
Und das muss man unterscheiden. Und da braucht man vielleicht auch manchmal jemanden, der mir da von außen auch ehrlich ein Feedback gibt. Oder man schaut sich selber ganz ehrlich in den Spiegel. Aber ich bin bei dir. Das heißt nicht, dass ich immer und ständig ein kontrollierter Mensch bin. Das wäre furchtbar. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was den Menschen ausmacht. Wir müssen ja unsere Gefühle spüren. Wir müssen unsere Gefühle auch mal zulassen. Und die dürfen auch mal eine kleine Zumutung für jemand anderen sein. Mhm. Aber eben in einem Maß, wo das nicht schädlich wird oder wo dann wirklich bleibende Folgen, negative Folgen daraus entstehen.
Und wie du sagst, dieser Impuls, der kann ja auch durchaus einen ganz anderen Hintergrund haben. Also ich denke auch an viele Situationen, wo vielleicht auch jemand in Notlage geraten ist und viele Menschen dann diesen ersten Impuls haben zu helfen, und würden sie länger drüber nachdenken, würden sie das wahrscheinlich niemals tun, in ein brennendes Haus rennen oder in See nachspringen, weil sie sich selbst damit in Gefahr bringen. Aber das ist der erste Hilfeimpuls einfach da war und dem gefolgt wurde. Also insofern kann es ja durchaus auch lebensverändernd positiv sein, einem ersten Impuls zu folgen.
Absolut. Und ich glaube auch hier in beide Richtungen, zum einen klar, ich helfe jetzt, aber auch hier vielleicht kurz innehalten, und welche Hilfe ist jetzt überhaupt wichtig? Weil wenn ich selber in den reißenden Bach hineinspringe, gehe ich vielleicht mit unter, oder ich schaffe es irgendwie, einen langen Stecken oder ein Seil zu organisieren. Aber ja, ich glaube, niemand will in so eine Situation kommen, und ob man dann in der Situation in der Lage ist, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, auch hier entscheidend, kurz innezuhalten und sagen, klar, ich muss helfen, aber auch kurz zu sagen, und was ist jetzt das, was tatsächlich hilft?
Ja, und dem pervers dann vielleicht nicht angebracht zu sagen, ich schlafe drüber und komme am nächsten Tag wieder.
Genau, das wäre hier eine schlechte Grundsatzentscheidung, aber weil du es gerade ansprichst, oft sind Grundsatzentscheidungen, die Notfallhilfe aus so Sachen heraus. Also mal ein relativ harmloses Beispiel, eine Trainerkollegin von mir, die so auch ein Thema hat mit Abnehmen, Zunehmen, kennen viele wahrscheinlich, die hat dann irgendwann einmal entschieden, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann weiß ich vorher schon, ich esse kein Dessert. Und da kann der Kellner noch so freundlich winken mit der Dessertkarte und auch erzählen, dass es halt ganz frisches Tiramisu gibt oder ein selbstgemachtes Sorbet. Sie weiß das vorher schon und das gelingt dir sehr gut. Und ich kann mich dann erinnern, wo ich zum Beispiel in der Regel erfolgreich bin, ist in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag, wenn ich sage, ich trinke da keinen Alkohol und esse keine Schokolade. Und du wirst natürlich in der Zeit öfters mit Ablenkungen konfrontiert. Hier ein Geburtstag, da kommt der Nachbar vorbei, da ist irgendwie ein Fest und dann heißt, ja komm jetzt, ein Stück Kuchen oder ein Glas Sekt. Und da merke ich, da fällt es mir sehr leicht, Nein zu sagen, weil ich diese Grundsatzentscheidung getroffen habe. In der Zeit bleibe ich mir selber und meinen Vorsätzen treu. Und deshalb helfen manchmal Grundsatzentscheidungen, wenn ich mir bewusst sozusagen überlegt habe, welches Ziel verbinde ich damit, welche inneren Werte vielleicht auch, das können ja auch höhere Werte, moralische Werte und Überzeugungen sein, so im Sinne, ich schaffe es mal zu verzichten, Fasten hat vielleicht auch was Religiöses, was Christliches, wo man sagt, okay, und ich möchte mich diesem Wert sozusagen verpflichten.
Und was natürlich auch wahnsinnig hilft, es ist wahrscheinlich wesentlich weniger Erklärungsbedarf auch in dieser Zeit da, weil die meisten, Fasten, klar, da wird dann auch gar nicht weiter nachgefragt, weil das ist ja auch so ein Punkt, den man ganz oft mitkriegt, gerade wenn man vielleicht sagt, man möchte wirklich gezielt mal ein Jahr auf Alkohol verzichten, dann ist man auf der nächsten Party und bekommt wieder den Sekt hingehalten und auch jetzt komm, ein Glas geht doch. Also alles, was dann von außen natürlich auch gegen diese innere Impulskontrolle arbeitet, macht es dann auch nochmal schwieriger.
Genau.
Insofern nochmal vielleicht auch ein gutes Beispiel, wie man es, gerade wenn man auch im Team sich vielleicht ein Ziel setzt, dass man gewissen Impulsen weniger folgen will, dass man das auch wirklich als offene Team-Challenge oder vielleicht auch im ganzen Unternehmen verkündet, sodass das Setting einfach klar ist. So ein ganz, ganz cooles Beispiel aus dem Alltag, das man bestimmt gut ins Unternehmen übertragen kann.
Absolut. Es können auch so Teamregeln aufgestellt werden, dass wir lassen uns ausreden, wenn wir eine eine Meinung, also wenn wir merken, die Meinung weicht ab, dann frage ich nochmal nach, um besser zu verstehen, ohne dass ich damit diesen anderen Standpunkt abwerte und bringe dann meinen Standpunkt ins Spiel. Also zu sagen, erst verstehen, dann verstanden werden. Das wäre dann so eine Grundsatzregel. Ja, und man könnte im Team natürlich sagen, okay, so wie wir miteinander umgehen, das basiert bei uns auf 2, 3, mehr würde ich gar nicht nehmen, Grundsatzregeln. Und sollte die mal jemand vergessen oder übersehen, dann werden wir uns freundlich und bestimmt daran erinnern.
Ja, sehr schönes Beispiel. Gut, Kevin, dann hätte ich gesagt, ich gebe dir die letzte Möglichkeit für einen letzten Impuls, der dir jetzt kommt, zum Thema Impulskontrolle. Gibt es noch etwas, was du zu dem Thema vielleicht auch noch an Methodiken, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, oder auch vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis, wo du sagst, das wäre jetzt noch eine super Ergänzung an der Stelle?
Also zum einen vielleicht eine Empfehlung, sich auf YouTube mal das Video mit dem Marshmallow-Test anzuschauen. Das gibt's in vielfacher Form und es stammt schon aus den, ich glaube, 60er Jahren von einem Psychologen, genau, wo Kinder vor einem Marshmallow sitzen. Und dann sagt die Versuchsleiterin, du kannst ihn jetzt gleich essen oder du wartest 15 Minuten und dann bekommst du einen zweiten. Und das Kind wurde dann in der Zeit mit einer Kamera sozusagen gefilmt. Und das ist, mehr will ich dazu gar nicht sagen, es ist sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Und da wird dann auch ein bisschen erklärt, was eigentlich die Idee hinter diesem Marshmallow-Test war. Und da geht es um nichts anderes als wie um Belohnungsaufschub. Und insofern ist es vielleicht gut, auch sich zu überlegen, Belohnung ist ja gut, aber ich möchte mich jetzt nicht belohnen dafür, dass ich meinem Impuls nicht standhalten kann, sondern ich möchte mich dafür belohnen, dass ich sozusagen ein Ziel erreicht habe oder eine längerfristige oder höhere Absicht. Und dann ist es vielleicht eben am Wochenende, wo ich dann weiß, und heute ist sozusagen der Tag, da esse ich, was ich mag, wo ich Lust drauf habe und ich habe das geschafft und ob das dann der Freitag oder der Samstag oder der Sonntag ist und auf den arbeite ich, wenn man so will, drauf hin und da belohne ich mich dann. Oder ich habe jetzt eben tatsächlich mal ein halbes Jahr keine Impulskäufe gemacht und meine Belohnung ist, dass ich mir dann vielleicht mal einen schönen Ausflug gönne oder ein Wellnesswochenende, dass ich mir mit dem Ersparten kaufen kann. Früher haben ja die Leute sich oft ausgerechnet, was spare ich mir, wenn ich zum Rauchen aufhöre? Und mit dem Geld kann ich mir einmal im Jahr echt einen tollen Urlaub gönnen. Und das ist dann auch sowas wie die Belohnung. Und übertragen auf den Beruf wäre dann die Belohnung, ich schaff's jetzt mal, abends nicht den Fernseher oder den Streamingdienst zu aktivieren und ich lese stattdessen ein Buch und ich beschäftige mich vielleicht mit einem Thema, das mich dann weiterbringt oder wo ich merke, das hat meine Persönlichkeit weiterentwickelt oder ich habe sogar begonnen, ein Buch zu schreiben und es, also wenn du ein Buch schreiben willst und du kennst das ja von dir selber, liebe Dani, da braucht man auch sehr viel Impulskontrolle, weil man sagt, ja, okay, heute war ein stressiger Tag, eigentlich ist mir gar nicht so noch nach Schreiben, cooler wäre es vielleicht einfach nur aufs Sofa zu liegen, aber komm, ich schalte den Computer ein, ich starte mein Schreibprogramm und jetzt nehme ich mir vor, mindestens 2 Seiten zu schreiben und danach belohne ich mich dann mit dem feinen Getränk und dem Sofa. Also dass dieser Belohnungsaufschub was Positives ist und nichts Negatives, sondern ich belohne mich nicht jetzt, sondern ich belohne mich später und dann mit diesem guten Gefühl etwas geschafft zu haben oder sich selber und anderen treu geblieben zu sein.
Das ist doch jetzt eine wunderbare Begründung, warum die Gehaltserhöhung leider erst in 3 Jahren erfolgen kann.
Da würde ich dann die Exit-Strategie empfehlen. Also
und so schließt sich der Kreis.
Da schließt sich der Kreis. Genau, wenn das sozusagen die Antwort des Chefs ist, wir reden dann in 3 Jahren drüber, dann würde ich mal über die Exit-Strategie nachdenken.
Super. Vielen, vielen Dank, lieber Gerten, für die guten Impulse zum Thema Impulskontrolle. War mir wie immer eine Freude. Und ich finde, es war nochmal ein richtig guter auch Abschluss zu diesen eben Veränderungskompetenzen, weil so war mein Gefühl, es hat nochmal alles in sich ein bisschen vereint und aufgegriffen. Also ganz viel eben mit, du sagst, Willenskraft, die da auch mit reinspielt, macht Impulskontrolle einfach nochmal zu wahrscheinlich dem entscheidenden Schlüssel am Ende, dass diese langfristige Veränderung auch gelingt und man sich nicht zu leicht ablenken lässt.
Du sagst es und ich danke dir ebenso für deine guten Fragen, die in mir wieder viele Impulse angeregt haben, dieses Thema mit dir zu besprechen. Herzlichen Dank.
Dann wünsche ich dir einen weiteren verregneten
Sonntag. Genau, ja.
Und dann hören wir uns hoffentlich bei besserem Wetter wieder im August.
Da bin ich zuversichtlich und das ist ja auch eine wichtige Fähigkeit, die Zuversicht.
Sehr schön.
Wünsche ich dir auch alles Liebe, alles Gute, schöne Zeit und bis bald.
Bis bald.
Ciao, danke.